Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um die Debatte über Lithiumabbau in Europa, die ein Abkommen zwischen der EU und Serbien angefacht hat. Zuerst schauen wir aber auf die globale Computerstörung, die seit heute Morgen für Schlagzeilen sorgt. Fluggesellschaften, Banken, Supermärkte und Medienhäuser sind betroffen. Kliniken mussten geplante Operationen absagen. Aus Europa, den USA, Australien und weiteren Ländern werden seit heute Morgen massive Probleme bei Computersystemen gemeldet. Auch Deutschland ist betroffen. Die Störung wurde schnell mit einem fehlerhaften Software-Update der US-Cybersicherheitsfirma CrowdStrike in Verbindung gebracht. Mein Kollege Peter Welchering hat den Tag über zu den Hintergründen dieser Ausfälle recherchiert und ist jetzt zugeschaltet. Peter, wie groß sind die Schäden?
Erheblich, ganz erheblich. Es wird von Milliardenschäden gesprochen in Sachen kritischer Infrastruktur, also Flughäfen, Kliniken, Banken und Telekommunikation ist sehr viel ausgefallen. Bei uns hier in Deutschland sind viele Ausfälle inzwischen wieder behoben. In den USA und auch in der Region Australien, Neuseeland sowie in Indien, da hängt man mit der Schadensbewegung noch ein bisschen hinterher. Aber insgesamt geht es voran, weil eben die Ursache bekannt ist und den Schaden zu beheben ist an sich auch gar nicht so schwierig.
Wenn wir da erstmal auf die Ursache fokussieren, was genau steckt denn hinter diesen weltweiten Computerausfällen?
Also ganz zentral ein Update der US-Firma CrowdStrike. Das hat dann verschiedene Schäden nach sich gezogen. In einigen Fällen etwa, was die Ausfälle an der Microsoft Cloud angeht, weiß man den Zusammenhang noch nicht so ganz genau. In anderen Fällen weiß man das, aber ganz offensichtlich war es ein schlampiges Update. Konkret geht es um ein Update für das Sicherheitssystem Falcon Sensor. Das ist ein System, das Rechner in Echtzeit überwacht, das auch Unregelmäßigkeiten feststellt und darüber eben digitale Angriffe erkennen kann und auch abwehren kann vor allen Dingen. Und dieser Fehler im CrowdStrike-Update, der sorgte eben dafür, dass die Windows-Rechner nicht mehr hochfuhren, nicht mehr booteten. Und davon betroffen waren und sind zwei Versionen dieser CrowdStrike-Software, zum Glück nur zwei, sonst wäre es noch schlimmer gekommen. Ja, und als Sofortmaßnahme muss eben eine Systemdatei, die auf die Windows-Rechner gespielt wurde, einfach entfernt werden und das am besten manuell.
Das heißt, da muss dann tatsächlich jemand an die Tastatur gehen?
Da muss jemand ran an die Tastatur und das ist das Problem. Dafür gibt es einfach nicht genügend Leute in den Unternehmen. In einigen Fällen funktioniert das auch per Aufspielen einer erneuten Sicherheitssoftware. CrowdStrike sitzt dran, sagt, sie haben ein neues Update. Die überschreibt dann die Systemdatei, aber dieses Update eben, da weiß man noch nicht, ob das wirklich alles behebt.
Lässt sich schon abschätzen, wie viele Windows-Rechner von diesem Problem betroffen sind?
Naja, gezählt hat das niemand, aber da das Problem eben weltweit aufgetreten ist, heute Morgen als erstes in Australien, haben wir eben tatsächlich vermutlich mit mehreren Millionen Rechnern zu tun, die betroffen sind.
Jetzt haben wir über die Ursachen gesprochen. Was kann denn jetzt konkret getan werden, um diese Störung zu beheben?
Also um die Rechner wieder bootfähig zu machen, müssen die erstmal hochgefahren werden und dafür müssen wir in einen speziellen Modus gehen, einen gesicherten Modus. Das dauert. Dann muss die schadhafte Datei umbenannt werden oder am besten gelöscht werden und danach geht es dann eben nicht ohne weitere Sicherheitsüberprüfung weiter. Denn der Rechner muss ja dann wieder als Vermittlungsrechner in der Telekommunikation, als Bürorechner beispielsweise für Kraftwerke oder Kontrollrechner für weitere Leitsysteme eingesetzt werden. Und je kritischer die Infrastruktur ist, umso umfangreicher sind dann eben auch die entsprechenden Sicherheitsüberprüfungen nach dieser Dateientfernung. Und hinzu kommt, die Rechner müssen ja auch wieder abgesichert werden. Also da muss ein Sicherheitssystem wieder drauf. Das heißt, die neue CrowdStrike-Version, die muss auch nochmal aufgespielt werden, aber eben ohne die fehlerhafte Systemdatei.
Wie lange dürfte das dauern? Wie lange ist noch mit Ausfällen und Problemen zu rechnen?
Also nach allem, was ich mitbekommen habe, vereinzelt das gesamte Wochenende über. Als erstes werden nämlich die Rechner in den wirklich kritischen Infrastrukturen wieder betriebsbereit. Danach kommen die nicht so kritischen Anwendungen, also Büro-PCs und so weiter. Und da kann die IT-Abteilung auch bei den Büro-PCs nicht einfach dem Sachbearbeiter am PC erstmal sagen, pass mal auf, such mal folgende Systemdatei und lösch die. Zum einen hat der Sachbearbeiter die entsprechende Berechtigung dazu nicht. Zum anderen kennt er sich mit Dateien nicht so gut aus. Das heißt, da muss wirklich Personal her und das Personal aus den IT-Abteilungen ist eben auch knapper geworden und deshalb zieht sich so eine Störung ein bisschen hin.
Bei solchen Software-Updates kommt es ja immer wieder zu Fehlern und Problemen. Wieso können die nicht vermieden werden? Wieso tauchen dabei immer wieder solche Probleme auf?
Ja, das ist die 1000-Dollar-Frage. Also viele Updates entstehen unter zu großem Zeitdruck. Einige werden sogar automatisiert erstellt. Da guckt dann keiner mehr drauf. Häufig fehlt einfach die Sicherheitsabnahme. Und viel zu oft bleiben einfach Unverträglichkeitsprüfungen aus mit anderer Software, insbesondere der Systemsoftware, in diesem Fall eben das Windows-Betriebssystem. Und das führt dann eben zu solchen Ausfällen, die können vermieden werden, wenn wir eine bessere Sicherheitskultur in dem Bereich hätten.
Ein fehlerhaftes Computer-Update hat offenbar weltweit Flughäfen, Krankenhäuser und Medienunternehmen stillgelegt. Peter Welchering war das mit Einschätzungen und Hintergründen dazu. Vielen Dank. Anfang Juli waren sie am selben Tag besonders aktiv, die italienischen Vulkane Etna und Stromboli. Der italienische Zivilschutz hat vor den Ausbrüchen die Warnstufe erhöht. Wanderer dürfen nicht mehr auf den Gipfel des Etna. Im Falle, dass der Stromboli heftig ausbricht, müssten die Menschen auf der gleichnamigen Vulkaninsel sogar evakuiert werden. Wie hoch ist das Risiko für so einen Ausbruch? Gibt es einen Zusammenhang, warum beide Vulkane zeitgleich aktiv geworden sind? Und was unterscheidet Etna und Stromboli? Antworten auf diese Fragen hat meine Kollegin Dagmar Röhrlich recherchiert.
Beide rumoren eigentlich ständig, der Etna und der Stromboli. Trotzdem waren sie jetzt lange gutmütig, doch das täuscht. Beispiel Stromboli. Bei einer heftigen Eruption vor einer Woche stieg eine kilometerhohe Aschesäule auf und ein heißer, dichter Strom aus vulkanischen Gasen und Asche floss ins Meer. Zuvor war bereits Lava ausgebrochen. Am Stromboli herrscht seitdem Warnstufe Rot. Sicherheitshalber bereitet sich die Bevölkerung auf der Insel nördlich von Sizilien auch auf eine Evakuierung vor.
Stromboli ist ein Vulkan mit einer sehr charakteristischen Aktivität, bei der es ständig kleine, sehr regelmäßige Ausbrüche gibt, so alle 5, 10 oder 20 Minuten. Das passiert wahrscheinlich, weil große Gasblasen im Magma aufsteigen. Und wenn sie die Oberfläche erreichen, explodieren sie und schleudern Funken, Lavafetzen oder Asche in die Luft. Ab und zu kommt es zu etwas größeren Explosionen und ganz selten auch zu besonders großen. Die besonders großen Explosionen werden Paroxysmen genannt.
Erläutert Eleonora Rivalta vom Geoforschungszentrum Potsdam. Paroxysmen werden durch einen plötzlichen, intensiven Druckaufbau in der Magmakammer verursacht, steigern sich in ihrem Verlauf. Sie sind es, die gerade die Bewohner Strombolis bedrohen. Am Stromboli passiere also im Grunde nichts Ungewöhnliches. Nach einer fast 90-jährigen, ruhigeren Phase scheint der Vulkan nun wieder in eine aktivere eingetreten zu sein. Dass es die Vulkaninsel Stromboli gibt, das liegt an einer Plattenkollision, bei der die afrikanische unter die eurasische gedrückt wird. An dieser Subduktionszone taucht die Meereskruste ins Erdinnere ab, wo sie aufgeschmolzen wird.
Dieses Magma bahnt sich den Weg hinauf und speist dort Vulkane, die einen Bogen aus Inseln bilden, die äolischen Inseln. Aktiv sind Vulcano, Lipari, Salina, Panarea und eben Stromboli. Stromboli ist also ein Subduktionsvulkan.
Diese plötzlichen, heftigen Paroxysmen sind am Etna häufig und verursachen beispielsweise seine spektakulären Lavafontänen. Der Etna, an dem gerade Warnstufe Gelb herrscht, ist von ganz anderer Natur als der Stromboli.
Er ist ein etwas außergewöhnlicher Vulkan, der nicht ganz verstanden ist. Von der Chemie seines Magmas her ähnelt er nicht den Vulkanen an einer Subduktionszone, sondern eher denen auf Hawaii oder denen im ostafrikanischen Graben, also Vulkanen, die im Inneren einer tektonischen Platte auftreten. Dort steigt sogenanntes primitives Magma auf, das ohne große Veränderungen direkt aus dem Erdmantel stammt. Obwohl die Subduktionszone nah ist, scheint beim Etna das Magma, das durch Aufschmelzen der Meereskruste entsteht, nur eine ganz kleine Rolle zu spielen. Der Etna ist also ein etwas spezieller Vulkan.
Auch der Etna verändert sich gerade. Seit 2010 hatte sich seine Aktivität auf den sogenannten neuen Südostkrater konzentriert. Der wuchs durch zahllose Lavafontänen zur Spitze des Vulkans heran. Jetzt hat sich die Aktivität zum Foragine-Krater verschoben, der nun die neue höchste Spitze ist. Einen Zusammenhang zwischen den Ausbrüchen von Etna und Stromboli sieht Eleonora Rivalta aber nicht.
Stromboli könnte in der Tiefe irgendwie mit seinen Nachbarvulkanen Panarea, Vulcano oder Lipari verbunden sein. Doch Stromboli und Etna sind zu weit entfernt.
Wie lange die Ausbrüche anhalten und wozu sie sich entwickeln, das lässt sich nicht vorhersagen.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Es ist ein Kernbestandteil von Elektrobatterien und wird durch die Abkehr von fossilen Brennstoffen immer wichtiger. Lithium. Europa ist praktisch vollständig von Importen abhängig, vor allem aus China. Um die Abhängigkeit zu reduzieren, gehen die EU und Serbien jetzt eine Partnerschaft zum Lithiumabbau ein im westserbischen Jadartal. Das Projekt ist stark umstritten. Umweltschützer kritisieren zum Beispiel, dass Lithiumbergbau das Grundwasser mit Schwermetallen verunreinige. Über das Projekt habe ich mit Michael Schmidt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gesprochen. Er ist gestern als fachliche Begleitung für das Bundeswirtschaftsministerium mit nach Serbien gereist. Und dort habe ich ihn vor der Sendung auf dem Mobiltelefon erreicht und zuerst gefragt, wie groß die Lithiumvorkommen im Jadartal eigentlich sind.
Wenn man das vergleicht mit dem, was wir in Europa in Summe haben, das sind in etwa zwischen 16 und 20 Projekte europaweit, ist tatsächlich das Vorkommen in Serbien im Jadartal das größte oder eins der drei größten, wenn es denn so umgesetzt ist, wie der Zeitplan das aktuell vorsieht. Und wenn wir von der Größe reden, reden wir von ungefähr 10-15% des europäischen Bedarfs im Jahr 2030.
Wie sehen die europäischen Vorkommen im Vergleich zum globalen Vorkommen aus?
Wir haben in Europa tatsächlich im Moment ja eine 100%ige Importabhängigkeit. Und nur um das in den Kontext zu setzen, wenn wir all die Projekte, die ich gerade gesagt habe, die 16 bis 20 in Europa umsetzen, in voller Ausprägung und voller Kapazität, könnten wir den europäischen Bedarf zu 25-35% decken. Der Rest müsste weiter aus Importen kommen. Und somit ist eigentlich klar, dass wir für die Energiewende in Europa jedes einzelne Rohstoff und in dem Fall Lithiumprojekt brauchen, was wir im Moment haben.
Wie steht es um die Abbaubedingungen vor Ort? Umweltschützer haben da ja große Befürchtungen geäußert, zum Beispiel hinsichtlich des Eintrags von Schwermetallen ins Grundwasser.
Das sind tatsächlich Diskussionen, die das Projekt über die letzten 4-6 Jahre begleitet hat, was am Ende auch dazu geführt hatte, dass man die Lizenz entzogen hatte, diese Proteste, die es gab, die im Umkehrschluss aber jetzt dazu geführt haben, dass das Unternehmen das Projekt einmal komplett auf links gedreht hat, um eben diese Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards einmal seitens Deutschlands und seitens der gesamten EU einhalten zu können. Und das ist eben auch so verankert und vereinbart mit diesen potenziellen Industriepartnern, die jetzt mit an Bord sind, dass eben hier nach europäischen Standards gearbeitet wird und dass eben das Thema Grundwasser, Wasserrecycling, Abfallentsorgung, Wiederverwertung von Abfall und so weiter, dass das nach den höchsten Standards und Ansprüchen gemacht wird. Und das muss auch so sein, wenn wir diesen Anspruch haben wollen, diese Rohstoffe für eine grüne Energiewende verwenden zu wollen. Es macht keinen Sinn, Rohstoffe unter fragwürdigen Bedingungen zu fördern und zu verarbeiten, wenn wir eine grüne Energiewende wollen. Also hier muss man und hier wird man sehr großes Augenmerk drauflegen und die Unternehmen werden daran auch gemessen werden, wie sie das, was hier zugesagt wurde, wie das, was versprochen wurde und unterschrieben wurde, umgesetzt wird.
Welche Restrisiken bleiben bei so einem Projekt?
Beim Bergbau gibt es immer Risiken. Bergbau ist immer ein, und darüber müssen wir uns klar sein, ist immer ein Eingriff in den Naturraum, den wir Mensch dieser Natur zufügen. Es ist einfach nur die Frage, was eine Zivilgesellschaft, was die Industrie bereit ist, für ein Produkt zu bezahlen, um die Produktion eben so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.
In Europa gibt es nur begrenzte Lithiumvorkommen, das haben Sie ausgeführt. Und der Abbau führt zu Umweltproblemen. Welche Alternativen zur Lithium-Ionen-Technologie gäbe es denn? Könnte es in Zukunft geben?
Also mit Blick auf die nächsten 10, 15 Jahre wird es unterschiedlichste Batterietechnologien geben, die eben auf diese Rohstoffe verzichten oder teilweise. Eine davon ist die sogenannte Natrium-Ionen-Batterie, also eine Batterie, in der kein Lithium enthalten ist, sondern eben Natrium, quasi wie im Speisesalz, was sehr häufig vorkommt, was relativ einfach abzubauen ist. Insofern könnte diese Batterietechnologie einige Probleme lösen. Aber um das in den Kontext zu setzen, wir werden im Jahr 2030 etwa 6.000, 7.000 Gigawattstunden für Lithium-Ionen-Batterien an Bedarf haben. Und bei den Natrium-Ionen-Batterien reden wir von vielleicht 100 bis 300. Es wird also noch ein relativ kleiner Anteil am Gesamtmarkt sein, aber es wird kommen. Wir werden andere Technologien sehen. Und wir sehen das jetzt schon, dass bei bestimmten Batterietechnologien kein Kobalt mehr eingesetzt wird oder weniger. Ja, um eben diesen Rohstoff rauszunehmen aus der Batterie und um die Risiken dabei zu minimieren.
Lithiumabbau in Europa. Über Ausmaß, Risiken und Alternativen habe ich mit dem Geologen Michael Schmidt gesprochen. All I Want for Christmas Is You, dieses Lied von Mariah Carey, das spielt eine Rolle in einer wissenschaftlichen Studie, die gerade im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B erschienen ist. Dabei ging es um die Frage, was lässt uns erröten? Was passiert im Gehirn, wenn wir peinlich berührt sind und unsere Wangen heiß werden? Ein Phänomen, das schon Charles Darwin interessierte, der die Schamesröte als den merkwürdigsten und menschlichsten aller Ausdrücke bezeichnete. Welche neuen Erkenntnisse die aktuelle Studie gebracht hat, darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Kaisers gesprochen, Forscher am Niederländischen Institut für Neurowissenschaften in Amsterdam und einer der Studienautoren. Herr Kaisers, warum haben Sie Dutzende junge Menschen dazu gebracht, im Labor den Song Let It Go aus dem Film Die Eiskönigin Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You oder Hello von Adele Karaoke zu singen und sie dabei auch noch zu filmen?
Ja, wissen Sie, wenn man versucht zu verstehen, wie das Gehirn etwas tut, wie das Erröten, dann muss man im Labor eine Situation kreieren, die auch wirklich peinlich ist. Und wenn man sich vorstellt, diese Songs, die jeder kennt, wo man eben auch erkennt, wenn man es nicht gut singt, wenn man sich vorstellt, die zu singen vor einer Kamera und danach sich mit anderen Leuten das wieder anzuschauen, ich glaube, da kann sich jeder gut vorstellen, wie peinlich das sein kann.
Bevor wir genauer auf die Ergebnisse schauen, warum ist es wissenschaftlich eigentlich so interessant zu verstehen, was beim Erröten in unserem Gehirn passiert? Da hat sich ja schon Charles Darwin Gedanken drum gemacht.
Ja, genau, das Erröten hat für Charles Darwin schon wirklich eine große Rolle, weil es eben eine ausschließlich menschliche, emotionale Abbildung ist. Die meisten Tiere sind gar nicht fähig zu erröten, wir Menschen schon. Und es gibt im Grunde zwei Theorien, die man sehr schwer rein psychologisch unterscheiden kann. Die eine Theorie geht davon aus, dass wir relativ kognitiv uns vorstellen, was denn die anderen Leute jetzt gerade im Moment so über uns nachdenken. Und wenn uns nicht gefällt, was die anderen Leute im Moment gerade haben als Eindruck von unserer Singfähigkeit, ja, dann wird es peinlich und dann erröten wir. Auf der anderen Seite gibt es eine viel einfachere Theorie, die davon ausgeht, dass wir gar nicht viel nachdenken müssen, sondern dass einfach diese Situation, wo wir im Zentrum der Aufmerksamkeit sind und gerade nicht in einer besonders starken Situation sind, ja, dann errötet man sozusagen instinktiv, ohne nachzudenken.
Um zu klären, welche dieser beiden Theorien zutrifft, haben die Probanden ihre eigenen und die Aufnahmen der anderen dann einige Tage später gesehen, einzeln, während sie in einem Hirnscanner lagen. Und es wurde ihnen auch noch gesagt, dass andere zur gleichen Zeit ihre Darbietung sehen würden. Was war das Ergebnis?
Was wir sehen konnten, war, dass die Gehirnaktivität doch ganz anders ausschaut, wenn wir uns selbst in dieser peinlichen Situation sehen. Und zwar haben wir zwei Sachen beobachtet. Einerseits fahren sich die ganzen Aufmerksamkeitsareale hoch. Also unser visueller Kortex leuchtet viel stärker auf und auch andere Areale, die immer dann aktiv sind, wenn wir wirklich ganz gespannt auf etwas schauen. Und dann konnten wir auch noch sehen, dass die Leute, die am meisten errötet haben, hatten mehr Aktivität im Kleinhirn. Und das Kleinhirn, dieses Areal, kontrolliert wirklich so körperliche Haushaltstätigkeiten, wie eben Blutdruck und auch das Erröten.
Für welche der beiden Theorien zum Erröten spricht das jetzt?
Eben, was wir gesehen haben, ist, dass die Gehirnareale, die damit beschäftigt sind, normalerweise sich zu überlegen, was andere Leute denken, die waren nicht mit dem Erröten verbunden. Und das zeigt uns, dass eben das Erröten nicht kognitiv ausgelöst wird, sondern vielmehr instinktiv, wenn wir eben in diesen peinlichen Situationen sind.
Warum oder wie könnte sich denn das Erröten überhaupt im Lauf der Evolution entwickelt haben?
Ja, die Vorstellung ist, dass dieses Erröten im Grunde ein Signal ist, anderen gegenüber, dass man eben nicht wütend oder konfrontational ist, sondern dass man im Grunde sich selbst gerade ein bisschen peinlich fühlt und eben Konfrontationen eher aus dem Weg gehen will. Es ist so ähnlich, wie wenn Hunde sich auf den Rücken legen, um zu zeigen, dass sie Untertanen sind.
Warum erröten wir? Darüber habe ich mit dem Neurowissenschaftler Christian Kaisers gesprochen. Und hier geht's weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Friederike Weichner-Seri.
Ein neues Warnsystem kann Riesenwellen vorhersagen. Rogue Waves, auch bekannt als Monsterwellen, sind einzelne riesige Wellen, die unter anderem durch die Überlagerung kleinerer Wellen entstehen können. Dabei entwickeln sich enorme Kräfte, die insbesondere Menschen auf Schiffen bedrohen. US-amerikanische Forschende haben jetzt ein KI-System trainiert, das Wellenmuster erkennen kann, die mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz vor einer solchen Riesenwelle auftreten. Laut der Studie im Fachmagazin Scientific Reports sagt das neue System eine Monsterwelle 5 Minuten vor der Kollision in 70% der Fälle korrekt voraus. Im Abwasser gibt es tausende bislang unbekannte Virengene. Schon lange nutzen Forschende und Gesundheitsbehörden Abwasserproben, um die Ausbreitung verschiedener Krankheitserreger in der Bevölkerung zu überwachen und Ausbrüche vorherzusagen. Ein deutsches Forschungsteam hat nun über 17 Monate Berliner Abwasser analysiert und konnte dabei nicht nur bereits bekannte Krankheitserreger, sondern auch unzählige bislang unentdeckte Viren nachweisen. Mithilfe der sogenannten Shotgun-Metagenom-Sequenzierung konnten die Forschenden außerdem zahlreiche Virusvarianten und einzelne Mutationen nachverfolgen. Laut der Studie im Fachmagazin Environment International bieten moderne Sequenzierungsmethoden großes Potenzial, um auch die Evolution von neuen Krankheitserregern zu überwachen. Kostenlose Covid-Schnelltests haben die Pandemie in Deutschland effektiv ausgebremst. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie eines deutschen Forschungsteams im Fachmagazin Nature Communications. Darin geht es um die Effekte von Corona-Maßnahmen, die in Deutschland zum Einsatz kamen, bevor Impfungen verfügbar waren. Die Forschenden haben dafür die Genome von fast 2 Millionen Viren von Corona-Infektionen im Lauf der Pandemie analysiert. Demnach haben neben den Schnelltests angeboten auch Masken und Kontaktbeschränkungen in Deutschland dazu geführt, dass sich neue Virusvarianten deutlich schlechter verbreiten konnten. Antibiotikaresistenzen könnten als neuer Global Change Faktor bewertet werden. Global Change Faktoren sind menschengemachte Umweltfaktoren, die weltweit Auswirkungen haben. Dazu zählen der Klimawandel, aber auch Umwelt- und Lichtverschmutzung sowie invasive Arten und die Verbreitung von Mikroplastik. Fachleute aus Deutschland und China haben jetzt vorgeschlagen, dass auch die zunehmende Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen zum globalen Umweltwandel zählen sollte. Die Forschenden argumentieren im Fachmagazin Global Change Biology, dass antibiotikaresistente Gene zwar auch natürlicherweise in der Umwelt vorkommen, durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika zur Behandlung von Menschen und Tieren entstehen aber immer mehr bedrohliche Resistenzen.
Sternzeit, 19. Juli. Pluto, der Zwergplanet mit dem großen Herz. Pluto erreicht jetzt im Sternbild Steinbock seine beste Stellung des Jahres. Der Zwergplanet ist nur im Teleskop zu sehen. Und die riesige Herzstruktur auf seiner Oberfläche offenbart sich sogar erst beim Vorbeiflug einer Raumsonde. Das Herz erhielt den Namen Tombo Regio, nach Clyde Tombo, der Pluto vor fast 100 Jahren entdeckt hat. Der größte Teil des Herzens ist offenbar entstanden, als Pluto einst von einem etwa 700 Kilometer großen Körper aus Eis und Gestein unter einem flachen Winkel von 30 Grad gerammt wurde. Das ist das Ergebnis von Modellrechnungen eines internationalen Teams um Harry Ballantyne von der Universität Bern. Demnach blieb nach der sanften Kollision eine Region ein Viertel so groß wie Europa zurück. Sie liegt einige Kilometer tiefer als der Rest der eisigen Pluto-Oberfläche und wurde schnell von hellem Stickstoffeis bedeckt. Wie sich die etwas dunklere Seite des Herzens gebildet hat, ist noch offen. Während im inneren Sonnensystem eine Kollision oft zu großer Zerstörung führt, sind in Plutos Gefilden die Körper viel langsamer unterwegs. Die Energie reicht nicht aus, um die steinhart gefrorenen Oberflächen komplett aufzuschmelzen. Wie die Modelle andeuten, gibt es auf Pluto unter dem Eispanzer allenfalls einen recht dünnen, flüssigen Ozean. Zudem vermuten die Fachleute, dass der Gesteinskern des eingeschlagenen Objekts noch immer tief unter der Herzstruktur steckt. Demnach hat Pluto, der größte aller Zwergplaneten, ein Herz und einen doppelten Kern.
Mit dem großherzigen Pluto geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.